Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Was ist kulturelles Erbe? Sprachen, Trachten, Feste, Landschaften, Gebäude. Sie alle finden sich auf der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO. Und wo ist da das, was die letzten drei Jahrzehnte prägte? Das Digitale, die Digitalkultur? Noch nicht zu finden. Aber vielleicht nicht mehr lange. Am Wochenende fand in Köln zum Auftakt der Kölner Gaming-Woche mit der Gamescom am Ende die Evoke statt, ein digitales Kulturfestival, in dessen Zentrum Demos stehen, programmierte digitale Kunstwerke aus Grafik und Musik von Computern vor Ort in Echtzeit berechnet und angezeigt. Tobias Kopka, Sie waren auch dabei mit einem Workshop und einer Diskussion, denn digitale Kultur wollen Sie in die Liste des Weltkulturerbes bringen. Art of Coding heißt die von Ihnen mitinitiierte Kampagne. Die was will?
Ja, also unser Ziel ist tatsächlich, digitale Kultur ernst zu nehmen. Unser Ziel ist zu fragen, seit 30 Jahren haben wir Homecomputerkulturen, seit 70 Jahren gibt es Computer und seitdem gibt es auch Kulturen, die sich online und offline gebildet haben, die halt eine ganz eigene Form haben und so eben auch die Demoszene.
Sie selbst sind Teil, heute sind Sie Programmmacher, unter anderem Artistic Director des Ludisches Zürich Game Festivals, aber auch weltweit aktiv. Aber Sie waren aktiv in der Szene, die man als Subkultur bezeichnen könnte, des Digitalen, in der Demoszene. Was war das?
Also das Selbstverständnis als Subkultur ist bis heute tatsächlich auch in Teilen der Szene weiterhin vorhanden. Die Demoszene ist eine Szene, die aus der Cracker-Szene der C64 und Amiga-Zeit, also frühe Homecomputer-Zeit in den 80ern, entstanden ist. Es ist eine Szene, die am Anfang eigentlich Computerspiele geknackt hat. Das ist so die Geschichte. Dann ihre Namen, also Leute, Schüler zu der Zeit, 15, 16, 17-jährige Leute, ihren Namen vor die geknackten Spiele gesetzt haben und diese Sachen dann auf dem Schulhof getauscht wurden. Das ist der Hintergrund, der historische Hintergrund. Heute oder seit Mitte der 90er hat sich daraus eine eigene Form entwickelt, eine eigene Kulturform, in der es darum geht, Demos zu programmieren. Also diese kleinen Intros vor den geknackten Spielen sind im Laufe der Zeit immer größer geworden. Dann hat der Platz auf der Diskette nicht mehr ausgereicht, um dieses Intro, dieses zu zeigen, ich habe dieses Spiel geknackt, ich tausche das jetzt auf dem Schulhof mit meinen Freunden oder per Post. Das wurde sozusagen zu einer eigenen Form, wo man immer aufwendigere kleine Intros vor diese geknackten Spiele gestellt.
Das sind Animationen, das war Musik, das ist Musik, also das ist relativ komplex.
Absolut. Und daraus hat sich dann ein eigener Wettbewerb entwickelt. Das heißt, im Laufe der Zeit haben die Leute immer stärker gar nicht mehr die Spiele im Zentrum gehabt, sondern ab Anfang der 90er, kann man schon sagen, fing es an, dass die Demoszene anfing, sich in eigenen Wettbewerbskategorien auf sogenannten Demo-Partys zu messen. Das heißt, man hat dort angefangen, bestimmte Kategorien zu definieren, indem man sagt, so, hier kommen jetzt alle Grafiken, die wir in diesem Jahr gemacht haben, und alle Grafiker vergleichen sich. Hier kommen alle Demo-Programmierer oder Gruppen von Leuten, die zusammen eine sogenannte Demo gemacht haben. Sie erwähnten bereits, Demos, wenn man sich das vorstellen will, sind eigentlich Kurzfilme, die durch Software generiert sind. Also sind eigentlich Programme, die ich auf meinem Computer starte und dann läuft ein Musikvideo ab, aber eben durch Software generiert.
Und warum soll das jetzt Weltkulturerbe werden?
Weil das, was dahinter steht, das, was damit parallel passiert ist, sehr, sehr, sehr eigene kulturelle Kulturformen ausgebildet hat. Warum sage ich Kulturform? Kultur ist ja immer dann, also wir nehmen Kultur immer erst dann wahr, wenn etwas anders ist als das, wie es bei uns gerade aktuell ist. Also Kultur nimmt man nur in der Differenz wahr, würde man jetzt wissenschaftlich sagen. Und die Demoszene hat so viele eigene Formen, wie wir Dinge machen, aus sich selbst herausgebildet, dass man das schon als eigene Kultur bezeichnen kann. Ich bringe ein Beispiel. Obwohl Demos Software sind, obwohl Demos digital sind und eigentlich unendlich kopiert werden können, jede Demo findet nur ein einziges Mal irgendwo in Europa oder weltweit ihre Uraufführung. Jede Demo darf nur ein einziges Mal auf einer Demo-Party eingereicht werden. Und wenn sie aufgeführt ist, nie wieder woanders aufgeführt werden. Das ist noch härter als im Filmbereich. Bei Filmfestivals kann man überall einreichen. Und dann, natürlich gibt es die Premiere, das Einmalige, aber trotzdem kann der Film natürlich auf vielen weiteren Festivals laufen. Das ist in der Demoszene, da hat sich niemand hingesetzt. Das hat sich kulturell sozusagen als Praxis im Laufe der Zeit herausgebildet.
Ist die UNESCO auf Sie aufmerksam geworden oder treten Sie an die UNESCO heran?
Also die Idee ist entstanden zusammen mit Andreas Lange vom Computerspielemuseum in Berlin, der sich in den letzten 15, 20 Jahren halt um die Kultur der Computerspiele oder die Bewahrung der Computerspiele und Ausstellung und Aktivierung zu dem Thema stark gemacht hat. Und von daher ist der erste Impuls von unserer Seite gekommen, dass wir gesagt haben, okay, spannende Sache, lass uns das mal zusammen machen. Die UNESCO selber zum Beispiel in Deutschland ist aber tatsächlich auf uns schon zugetreten. Also wir haben das Ganze das erste Mal veröffentlicht im Mai auf einer Konferenz in Malmö für Spieleentwickler, um im Spieleumfeld darüber zu reden, weil sehr, sehr viele Spieleentwickler heute ihren Hintergrund auch in der Demoszene haben, aus der Demoszene kommen. Also haben wir da das erste Mal drüber gesprochen, in Schweden. Und obwohl wir den Antrag noch nicht eingereicht haben, wir haben noch Zeit bis Ende Oktober, dann final eingereicht haben, hat die UNESCO uns selber schon in Deutschland vor 3 Wochen eingeladen, über diesen Antrag zu berichten, weil es eben der erste Antrag einer digitalen Kulturform ist.
Wobei, Sie haben von der Subkultur gesprochen, jetzt kann ja keine Subkultur sich an die UNESCO wenden. Das Prozedere läuft ja so, dass da Nationen, in Deutschland sogar Länder, dann etwas einreichen müssen. Also wenn irgendwie eine Region des Rheins, da müssen sich Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einigen. Wer macht denn jetzt den Antrag? Wie ist das bei Ihnen?
Das ist tatsächlich so. Also um einen Schritt zurückzutreten, wir erwarten, dass dieser Prozess zwischen 3 und 5 Jahren dauern kann. Denn der Prozess der UNESCO ist nicht synchronisiert. Also auch auf UNESCO-Seite, Sie haben es ganz richtig gesagt, muss man erstmal auf die regionalen Listen kommen, in Deutschland zum Beispiel, um dann, wenn man in einer Region akzeptiert wurde, auf der nationalen Liste sich bewerben zu können und das hochzureichen. In unserem Fall ist das in NRW. Da einerseits die Evoke, also eine der bekanntesten, ältesten, also Demoszene-Partys, die jetzt dieses Wochenende gerade zu Ende gegangen ist, hier in Köln stattfindet, ist aber auch Paderborn, war rund um Siemens-Nixdorf-Museum, war so ein früher Hub, wo viele Demoszener sich gefunden haben, natürlich das Ruhrgebiet. Das ist aber auch ein künstlicheres Argument. Wir sagen ganz klar bei diesem Antrag, es geht nicht um NRW, es geht auch nicht um Deutschland, es geht tatsächlich um Europa, mindestens, weil unsere Identität in der Szene war immer eine transnationale, es war immer eine europäische Identität. Und das ist was, was uns ebenfalls auch wichtig ist zu erzählen. Auch vor Schengen, auch bevor sozusagen die Grenzen offen waren, sind wir schon in ganz Europa hin und her gefahren oder haben Disketten versendet mit all dem Hintergrund, warum man eigentlich ja Spiele austauschen wollte. Aber daraus sind große Freundschaftsnetzwerke entstanden. Und wenn Sie heute einen finnischen Demoszener, einen ungarischen Demoszener und sonst was fragen, dann sagen wir machen Witze übereinander, dass jeder seine nationale Spezialität hat oder ein bisschen klein, seine eigene Form. Aber als Gesamtes wird jeder Demoszener immer sagen, wir sind Demoszener und wir haben diese internationale Identität. Uns interessiert eigentlich die Frage von Nationen im alten, hergebrachten Sinne nicht.
Kulturerbe hat ja auch immer was mit Erhalten zu tun. Arbeiten Sie noch mit den alten Systemen, also Amiga 500, Atari, C64 oder?
Also es gibt über ganz Europa verteilt Demo-Partys und jede hat eine unterschiedliche Ausrichtung. Es gibt Demo-Partys, die sind komplett heute noch darauf ausgerichtet, dass dort nur auf dem C64 Demos gemacht werden oder Musikstücke oder Grafiken. Es gibt Leute, die heute die Szene neu entdecken oder überhaupt das erste Mal entdecken, dort reinkommen und plötzlich sich die alten, in Anführungszeichen, Künste beibringen. Also die anfangen, Pixelgrafik im althergebrachten Sinne zu lernen, das, was wir vor 30 Jahren vielleicht gelernt haben. Das motiviert Leute, das heute zu lernen und tatsächlich auch an die Ursprünge sozusagen der Computerkultur hinzugehen und zu sagen, ach, wie war das eigentlich? Wie fing das an? Wie kann ich mir diese Sachen beibringen, um auch in diesen Wettbewerben mitzumachen? Und das ist was auch eine unserer Missionen ist, natürlich auch neue Leute durch diese Kampagne auf die Szene aufmerksam zu machen, neue Leute für die Szene zu interessieren, denn was der UNESCO immer wichtig ist, dass diese Kultur auf der einen Seite eine lebendige Kultur ist, also nicht einfach was Historisches, sondern auch etwas, was, wie soll ich sagen, wenn wir uns jetzt nicht bemühen, unsere Geschichte aufzuschreiben, wenn wir uns jetzt nicht bemühen, mehr Leute auch anzuziehen, dann ist es natürlich schon so, dass jedes Jahr der Altersdurchschnitt etwas hochgeht. Das heißt, wir verlieren Wissen, die Hardware veraltet, unsere internen Kommunikationsformen, die in den 80er oder 90er genutzt wurden, sogenannte BBS-Systeme, Modems, Server quasi bevor es das eigentliche WWW überhaupt gab, also Online-Kommunikation, bevor das WWW erfunden wurde, das ist alles dabei, technisch zu verschwinden.
Und dann sind Sie auch nur eine weitere Gruppe alter weißer Männer.
Dann wären wir. Und das ist sozusagen meine persönliche Mission. Im Laufe der Jahre in den 80ern, 90ern waren wir Geschlechter ausgerichtet, schon eher bei 90-10. Das verändert sich jetzt eigentlich deutlich. Also wie viele andere Computerkulturen haben wir auch in der Demoszene eine Demografie, die jetzt in diesem Fall in Zentral- oder Mitteleuropa ähnlich ausstrukturiert ist wie in der IT und in anderen Bereichen. Nur, der wichtige Punkt ist, wir, sei es jetzt vom Verein für Digitale Kultur e.V., für den ich sozusagen die Initiative stellvertretend vorantreibe, keiner von uns kann sich hinsetzen und sagen, das ist, was jetzt mit der Szene passieren sollte. Denn die Szene ist selbst organisiert, sie ist dezentral, das ist ganz wichtig, sie ist anarchisch, Teile verstehen sich ganz klar als Subkultur. Und wenn man dort jetzt hingehen würde und zu sagen, so, wir weisen jetzt den Weg, dann fliegt einem das sofort um die Ohren. Also ich würde behaupten, wir sind auch eine der Umfelder, die am längsten Erfahrung mit Trolling haben. Also mit Online, vielleicht nicht in diesem negativen Sinne, wie es die letzten Jahre jetzt auf Twitter und in der politischen Diskussion entstanden ist. Aber im spielerischen Sinne, wir waren immer anonym. Fast alle Menschen in der Szene kennen sich eigentlich nur unter ihrem Pseudonym. Das hat den Hintergrund in der illegalen in der Vergangenheit. Genau, der frühen, genau. Und damals haben wir uns halt alle Pseudonyme gegeben und bis heute kennen wir uns oft nicht mit echten Namen.
Darf ich Ihr Pseudonym wissen?
Meins war Melkor. Das fand ich, ja, der gefallene Engel, bevor er fiel. Das war natürlich was, viele Menschen, also aus dem Herrn der Ringe, Vorgänger zu Morgoth und Beru Morgoth war der Vorgänger zu Sauron, der ist ein bisschen bekannter. Das sind natürlich Dinge, die denkt man sich so mit 14, 15, 16 aus und fand das damals extrem gut. Ja, und so gibt es bei den meisten Menschen in der Szene, die haben irgendeine Geschichte, warum sie sich einen Namen ausgedacht haben.
Jenseits dieser Programmierung von Demos, hat diese Technik, diese Kulturtechnik, die da entwickelt wurde, hat die irgendeinen Einfluss auf Spiele genommen?
Also in fast den meisten europäischen Studios, gerade der 80er, 90er, waren Demoszener beteiligt. Wenn man heute nach Skandinavien guckt, ich war jetzt gerade vor 4 Wochen in Helsinki, um auf der größten Games-Veranstaltung, die auch mit der Demoszene zusammenarbeitet, über dieses Programm zu berichten. Also dort sind 10.000 Leute. Dort ist die gesamte finnische Branche vor Ort und unterstützt die Veranstaltung der Demoszene, weil sie alle ihren Hintergrund dort haben. Also die finnische Branche ist eine, die extrem durch die Demoszene geprägt wurde. Wenn Sie heute zu Remedy schauen, sie haben Spiele gemacht wie Max Payne oder jetzt gerade Control rausgebracht hier auf der Gamescom. Es gibt Supercell, sind Demoszener dabei, die für Mobile-Spiele sehr bekannt sind. Clash of Clans zum Beispiel. Es gibt Hausmark, also Arcade-Entwickler, die auf der PlayStation ultra erfolgreich waren. Fast alle finnischen Studios, aber auch in Schweden, Dänemark, finden Sie heute Demoszener. Und das ist durchaus auch noch ein altes Netzwerk in gewisser Weise, wo man gewisses Veteranentum natürlich auch miteinander austauscht. Man hat eine Zeit erlebt, die vorbei ist und man möchte diese Zeit auch tradieren. Das heißt, in der Branche, in der Games-Branche, finden sich dann Szener wieder unter diesem Aspekt zusammen. Und das ist, ja, man kann den Einfluss auf die Games-Branche gar nicht unterschätzen.
Ich drücke die Daumen, wünsche Ihnen viel Erfolg. Tobias Kopke von Art of Coding. Demos sollen zum immateriellen Weltkulturerbe werden. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.